Herzlich willkommen zur Session mit dem mit Abstand längsten Namen der ganzen Veranstaltung, und zwar Testen von XAML-basierten Windows Universal Apps auf Windows Phone und Tablet. Mit mir dabei Nico Orschel, mein deutscher Kollege von der Firma AIT. Mein Name ist Marc Müller, ich arbeite bei Fortecture, und wie man unschwer erkennen kann, ich komme aus der Schweiz. So, wir wollen heute alles rund um das Testen von XAML-basierten Apps zeigen und demonstrieren. Wir werden den ganzen Stack zeigen, also wie gehe ich mit Testing von Phone- und Tablet-Apps um. Und na klar, da beginnen wir beim Unit-Testing, weil Testen heißt nicht nur entsprechend den User-Acceptance-Test am Ende durchzutesten, sondern fängt bei der Entwicklung an, beginnt bei der korrekten Architektur und endet in der guten Testautomatisierung mit automatisierten UI-Tests. Das heißt, ich werde zu Anfang an mal kurz das Thema Unit-Testing von mobilen Apps besprechen. Anschließend wird Nico das Thema UI-Testing aufgreifen, und am Ende mit einer Demo werden wir das Ganze abrunden. Gut, wo befinden wir uns in unserer Session? Wenn wir mal das thematisch eingrenzen, haben wir im Bereich Testing verschiedene Produkte, verschiedene Prozesse im Einsatz. Das heißt, wir kennen einerseits den Microsoft Test Manager, das Tool für den Tester, um Testcases zu definieren und anschließend auch, um die Runs durchzuführen. Das heißt, ich kann manuelles Testen damit durchführen, exploratives Testen und schlussendlich aber auch ganze Lab-Managements, das heißt virtuelle Testsysteme, damit verwalten. Dann haben wir die Visual Studio Testautomatisierung, und wie es so schön orange-rötlich ist, das ist unser Kernthema heute. Das heißt, die Zeit reicht einfach nicht, um alle Tools in dieser Chain zu besprechen. Das heißt, wir werden uns heute auf Visual Studio beschränken. Das heißt also, wie codiere ich die Applikation richtig, wie führe ich Unit- und Integration-Testing mit Visual Studio durch, und zu guter Letzt natürlich, wie automatisiere ich schlussendlich den UI-Test, weil ich möchte mich ja nicht auf 27 verschiedenen Phones durchklicken, sondern das kann der Computer besser machen als wir. Ja, und wie schon angetönt, vom MTM her die Testumgebungen. Da kennen wir von TFS-Seite Lab Management. Das heißt, ich kann sogenannte Lab Environments definieren. Das können physikalische Environments sein, auf denen ein Agent läuft. Das kann aber auch komplett virtualisiert sein. Heißt so viel wie, ich habe System Center im Einsatz, habe da N virtuelle Maschinen, die zusammen ein virtuelles Environment definieren, und kann dann diese auch gemeinsam snapshotten, hoch, runterfahren, klonen und so weiter. Heute ebenfalls nicht das Thema, jedoch was wir da noch ganz kurz anschauen werden, wir machen ja Phone und Tablet, da gehört natürlich auch das Emulieren dazu, das heißt den Software-Emulator virtuell auf dem Computer, aber auch natürlich der finale Hardware-Test. Ich möchte den Test automatisiert auch auf der physikalischen Hardware, also in unserem Beispiel heute auf dem Phone, ausführen. Wenn wir über Testing sprechen, da kommen wir eigentlich nie an dieser Testing-Pyramide von Mike Cohen vorbei. Und zwar, ich finde sie sehr eindrücklich, was wir beachten sollen. Wir sehen verschiedene Testdisziplinen in dieser Pyramide. Wir haben also auf der unteren Basis die Unit-Test, die Whitebox-Test, die ich mit dem Unit-Test-Framework, XUnit, MS-Test, was auch immer schreibe. Ich habe Service-Tests, also integrative Tests, wo ich eine Service-Schnittstelle oder mehrere Komponenten miteinander teste, und ganz zu oberst die UI-Tests, das heißt die Blackbox-Tests, wo wirklich ich als Tester simuliere den Nutzer, klicke mich durch und teste so die Applikation end-to-end als Blackbox. Jetzt, was will uns diese Pyramide sagen? Und zwar, wenn wir über Testing sprechen, müssen wir das möglichst effizient machen. Testing soll nicht zu teuer werden, wir müssen es effizient in den Prozess integrieren, und wir wollen auch nicht diese Testblase am Ende der Release-Phase haben. Heißt also, wir müssen unsere Testmethodik und unsere Testtechnologien effizient einsetzen. Heißt also, der Unit-Test, der ist sehr günstig, ich habe den schnell geschrieben, lässt sich sofort automatisieren, von denen möchte ich viel haben. Das heißt, unten gehe ich in die Breite, das ist unser Fundament für erfolgreiches Testen. Anschließend die Integrationstest, ich hänge mehrere Komponenten zusammen, mehrere Units, Oder aber auch einen Systemintegrationstest, was so viel sein könnte wie, ich teste mal mein Backend ohne UI. Ich habe eine RESTful-Schnittstelle, eine Web-Service-Schnittstelle und teste eigentlich auch da mein Backend, meine Business-Logik dahinter ohne UI. Und auch das lässt sich im Verhältnis zu den UI-Tests günstiger und effizienter implementieren. Und wenn ich dann diese Basis habe, dann kommen die UI-Tests noch oben drauf, aber da teste ich dann primär das, was ich noch nicht abgedeckt habe in den unteren Tests und kann also so meine wertvollen Ressourcen zielgerecht und effizient einsetzen. Einfaches Beispiel, hier habe ich 742 Validierungsmöglichkeiten in meiner Business-Logik. Die möchte ich nicht 742 mal durchklicken, das heißt, ob die Validierung funktioniert, kann ich auf unterer Stufe testen, relativ günstig. Ich muss aber im UI testen, dass wenn ich eine Falscheingabe mache, dass das entsprechende Roundtrip durchgeführt wird und zum Beispiel die Eingabebox rot erscheint mit einer Validierungsfehlermeldung. Also das muss ich machen, aber nicht 742 Mal. Gut, also wir starten beim Unit-Testing auf der Basis. Generell lässt sich sagen, so fancy Mobile-Apps sind, es sind eigentlich die genau gleichen Prinzipien vorhanden, wie wenn ich eine normale Rich-Client-Applikation oder eine serverseitige Applikation schreibe. Was vielleicht ein wenig spezieller ist im Phone- oder Mobile-Bereich, ist, dass aufgrund des Stores das Ganze viel schnelllebiger ist. Habe ich also eine Application in den Store gelegt und die hat einen Fehler drin, funktioniert nicht richtig, dann habe ich ziemlich schnell ein schlechtes Feedback oder die Leute deinstallieren es wieder und benutzen sie nicht mehr. Das heißt, eigentlich umso schnelllebiger dieses Geschäft ist, umso besser muss ich eine bessere Qualität leisten, umso besser muss mein Testing vorab sein, weil die User viel schneller bei einer anderen abgelangt sind als bei komplexen Rich-Client-Systemen oder ganzen Server-Infrastrukturen. Kurze Release-Zyklen, da haben wir auf der ganzen Konferenz schon sehr viel dazu gehört. Ist klar, wir wollen in kleinen Schritten ausliefern, möchten das Testing möglichst in den Sprint integrieren, damit diese Testwelle am Ende des Sprints nicht, oder am Ende des Release, der Release-Vorbereitung nicht zu groß ist. Gut, Kernfaktor, wenn wir kleine Teile ausliefern, ist das Refactoring und das werden wir uns jetzt kurz anschauen. Als kleine Repetition, was heißt Test-Driven Development, generell Red, Green, Refactor. Heißt so viel wie, ich schreibe den Test, ich habe meine Definition, was muss mein Code können, schreibe den Code, ich schreibe so lange Code, bis er auf grün ist, dann weiß ich, ich habe mein Requirement erfüllt und so gehe ich durch. Wenn wir jetzt in kleinen Schritten nach vorne gehen, dann muss ich auch zwingend refactoren, weil ich habe nicht am Anfang die ganze Architektur, wir haben bewusst kein Wasserfallmodell mehr und ja, was gibt mir das technische Feedback, wenn ich ein Refactoring gemacht habe? Ja, das ist der Unit-Test. Wenn diese wieder auf grün stehen, weiß ich, ich habe nichts kaputt gemacht, es funktioniert immer noch so. Heißt also genau das, wir wollen schnell liefern, wir machen kein Big Design upfront mehr, das heißt, es gibt keine Wasserfallplanung, wo wir mal sagen, okay, wir haben unsere Phone-App, die soll irgendwann mal in 2 Jahren auf den Markt kommen mit allen Features, die es gibt. Nein, wir wollen lieber in 3 Monaten etwas liefern können und dann sukzessive die Funktionalität erweitern. Heißt also, wir brauchen ein anderes Modell. Geht also dazu hin, dass wir eher in vertikalen Schnitten die Applikation erweitern, also zum Beispiel mal den Shop machen und ein Item bestellen können. Ich habe dann aber vielleicht noch keine Einkaufshistorie, Verwaltung oder was auch immer oder spezifische Userwerbung, aber ich habe schon mal ein Produkt auf dem Markt. Ich kann zum Beispiel Artikel aussuchen und dann mir bestellen. Das heißt, wir haben unser Backlog, wir arbeiten eher in vertikalen Schnitten und weil diese Applikation jetzt eben aus vertikalen Schnitten wächst, da verändert sich zwangsläufig auch unsere Architektur, was wiederum bedingt, dass wir Refactoring durchführen und da brauchen wir eine gute Unit-Test-Infrastruktur drunter. Des Weiteren ja, geht alles ins selbe, wenn wir von der Architektur sprechen und gute Testbarkeit möchten, dann wäre ja eben das Ziel, dass wir möglichst viele in diesem unteren Layer dieser Pyramide ansiedeln können. Das heißt, wir sind auch angewiesen, dass unsere Architektur darauf ausgelegt ist, relativ einfach Komponenten zu isolieren und diese Komponenten, diese isolierten Komponenten mit Unit-Tests entsprechend testen zu können. Das heißt, anstelle, dass ich eine Verschachtelung des Codes habe, was eigentlich bedingt, dass ich sehr viele dieser Komponenten nur noch durch Integrationstest testen kann, möchte ich dazu hingehen, die Komponenten zu isolieren, einfacher mit Unit-Tests testen zu können, was wir entsprechend wieder einen Layer tiefer in der Testpyramide, dass wir da sind, entsprechend günstiger, effizienter testen können. Das heißt, wir bauen unsere Applikation modular auf, wir haben einzelne Module, wir kapseln diese und somit haben wir den relativ einfachen Effekt, dass wir viel einfacher testbaren Code erhalten. Testbarer Code heißt, wir können relativ einfache Unit-Tests schreiben und dadurch gewinnen wir wieder diese Sicherheit für ein Refactoring, dass wir nichts verbrochen haben. Jetzt, was heißt das für Phone-Apps? Wir werden heute primär XAML-basierte Phone-Apps zeigen, oder nur, muss ich so sagen. Wie Sie ja wissen, gibt es aber auch Möglichkeiten, diese mit JavaScript zu schreiben. Die Patterns sind überall dieselben. Das heißt, die Architektur macht von JavaScript nicht Halt. Wir haben aber Visual Studio-seitig durchaus mehr Möglichkeiten, wenn wir XAML-basiert arbeiten, weil ja das dem Technologieschema WPF am nächsten kommt. Das heißt, wir haben einerseits vom Tooling mehr und auch von den Umlibraries ist einfach mehr vorhanden. Heißt aber nicht, dass ich eine saubere Architektur, ein gutes Unit-Testing nicht auch mit JavaScript hinkriegen würde. Ja, was ist da der Ansatz? Wenn ich Komponenten isolieren möchte, ich möchte entsprechend relativ einfach die Umwelt mocken können im Unit-Test. Heißt also, ich muss meine Abhängigkeiten vorwegnehmen, da der klassische Software-Engineering-Ansatz Dependency Injection. Mittlerweile kein Problem mehr. In den Anfängen der Mobile Apps hat es da wenig auf dem Markt gehabt und ist heutzutage aber kein Thema mehr. Das heißt, ich habe bekannte Dependency Injection Container wie Unity etc., die mobile-fähig sind, das heißt, entsprechend auf der Phone-Infrastruktur laufen und somit kann ich diese Architektur-Pattern weiterziehen. Dasselbe gilt fürs UI. Wir haben gesehen in der Testpyramide, UI-Tests sind teuer. Ich möchte also auch möglichst meine UI-Logik primär zuerst mit einem Unit-Test abdecken können, damit ich dann wirklich nur das Nötige im UI-Test durchklicken muss. Ja, und da haben wir bekannterweise im XAML-Umfeld MVVM. Die JavaScript-Fanatiker, die nennen das MV-Stern, weil es ja doch sehr viele Ausprägungen gibt mit MVC, MVVM und so weiter. Modell ist immer das gleiche, ich trenne meine View-Logik vor der eigentlichen Visualisierung und wenn ich die sauber aufgetrennt habe, kann ich alle Aktionen, alle Daten, die im UI angezeigt werden, sauber mit einem Unit-Test abdecken und spare mir somit wieder Testaufwand. Was gibt es da auf dem Markt von Prism, dem Composite Application Framework WPF-Seite gibt es mittlerweile auch eine Phone Edition, also da ein guter Anlaufpunkt. Oder andere bekannte Frameworks wie Calibre Micro etc. sind auch für Phone- und Tablet-Entwicklung vorhanden und ich empfehle ganz stark, mit diesen Frameworks zu beginnen. Damit garantiere ich eine gute, testbare Architektur. Gut, ich habe schon angetönt, wir werden heute kein JavaScript-basierte Tablets und Phone-Apps zeigen. Nichtsdestotrotz, es ist trotzdem möglich, hier Unit-Tests zu bringen. JavaScript ist Unit-Test-fähig. Es gibt sogar eine Visual Studio Extension, JustBar, die entsprechend den Test-Runner mit JavaScript Unit-Tests integriert. Das heißt, ich habe also denselben Luxus, dieselbe Usability aus Visual Studio heraus, auch mit JavaScript-Unit-Tests, ist aber heute nicht der Fokus. Ein zweiter wichtiger Punkt, den ich kurz anteasern möchte, sind asynchrone Unit-Tests. Einfach im Hinterkopf behalten, dass das Modell möglichst asynchron ist oder sein muss und entsprechend habe ich natürlich auch die Anforderung, dass unsere Unit-Tests ebenfalls auf diese Asynchronität ausgerichtet sind, ist relativ einfach. Die Empfehlung mit Unit-Tests im asynchronen Umfeld ist, wenn ich eine asynchrone Methode teste, dann habe ich einen asynchronen Unit-Test, der zwingend ein Task-Objekt zurückgibt und entsprechend mit Await auf das Resultat wartet. Ohne jetzt zu viel ins Detail zu gehen, wenn ich das Task-Objekt zurückgebe, habe ich entsprechend die Integration in die Unit-Test-Framework und die warten dann jeweils auch, bis der Unit-Test durch ist. Also nicht quasi Test anstoßen, der läuft asynchron, ich habe keine Exception empfangen, ja gut, der Test ist grün und weiter so. Das heißt, das muss ich einfach im Hinterkopf behalten, da wir in einer asynchronen Welt leben, wenn wir Mobile-Apps schreiben. Gut, jetzt, was ist noch zu sagen mit Mobile-Apps? Wir möchten ja meistens eigentlich Code sharen, das heißt von Tablet zu Phone etc. portieren können, reusen können. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir kennen die Portable Apps, wir werden auch gleich noch die Universal Apps miteinander anschauen. Also das heißt, wir haben Bestrebungen von Visual Studio Seite, Code zwischen Projekten auszutauschen. Portable Apps ist eigentlich nichts anderes als ein Assembly, das ein definiertes Set an Interfaces respektive Libraries nutzen kann und der kleinste gemeinsame Nenner definiert mir, auf welchen Systemen oder Zielsystemen ich diese DLL referenzieren kann. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, in Visual Studio eine Portable Lib zu erstellen und zu sagen, okay, ich möchte Windows Phone, Windows 8 und .NET Framework 4.5 unterstützen. Heißt so viel wie Visual Studio schränkt mir ein, welche Libraries ich entsprechend zur Verfügung habe, kann dann aber diese DLL, dieses Projekt, von den Zielsystemen referenzieren. Das heißt, ich schreibe hiermit meine Business-Logik, meine UI-Business-Logik einmal in einer DLL und verwende dieselbe Logik für die Phone-App und für die Tablet-App oder auch für die Rich-Client-App. Und das hat natürlich auch wieder eine Erleichterung beim Testing zur Folge, weil ich ein normales DLL in Anführungszeichen auch normal testen kann und keine Abhängigkeiten zum Zielsystem habe. Jetzt haben wir noch eine zweite Möglichkeit, was die Universal Apps betreffen. Und zwar haben wir einen neuen Projekttyp, der nennt sich Shared Code. Was heißt Shared Code? Wir haben da mal das schöne Logo hier, das den Shared Code definiert oder visuell hervorhebt. Shared Code ist nichts anderes als, ich habe C-Sharp-Files an einer bestimmten Stelle, die von zwei Projekten referenziert werden. Das heißt, ich habe hier meine Windows-App und meine Windows-Phone-App. Beide referenzieren dieses Share-Code-Projekt, was aber keine DLL ist. Und zwar, was technisch dahinter passiert, ist, ich nehme die Files während dem Kompilierungsvorgang und stelle sie einmal diesem Projekt zur Verfügung und einmal dem Windows-Projekt. Das heißt, während der Kompilation werden diese Sharp-Files eigentlich an den richtigen Ort gelegt und dann für dieses System kompiliert. Ist relativ einfach, so eine Universal-App aufzubauen, weil ich gemeinsame Dateien auslagern kann und entsprechend nur noch die spezifischen Files definieren muss. Hat aber auch wieder zwei, drei Herausforderungen für das Testing, da dieses Projekt kann ich nicht referenzieren von einem Unit-Test-Projekt. Das heißt, ich muss zuerst diesen Code in ein Assembly bringen, um das Ganze wieder zu testen. Und das möchte ich ganz kurz zeigen, wie so etwas möglich ist. Wir haben unsere Demo-App, die wird Nico dann auch verwenden, um die UI-Tests zu definieren. Ist eine Demo-App für MVVM-Architekturen. Und diese AdventureWorks-App ist einfach eine Shop-Applikation, wo ich hier meine Mountainbikes durchgehen kann und schlussendlich bestellen kann. Also eine einfache Shop-Applikation.
Und sie sieht für eine Demo-App echt hübsch aus.
Ja, mal kein Hello World. Und wir haben eigentlich genau die Herausforderung, wenn wir das Ganze anschauen, und zwar so. Versuch's nochmal. Wir haben entsprechend unsere zwei Zielprojekte. Das heißt, wir haben die Runtime, das Zielprojekt Store-App und wir haben das Windows Phone App und wir haben hier in diesem Shared haben wir eben die Files, die vom Compiler angezogen werden und direkt entweder in Store oder Phone App zum Kompilierungszeitpunkt verwendet werden. Wenn wir jetzt quasi einen Integrationstest machen möchten und diesen Location Service testen möchten, das heißt, dieser Location Service liefert uns den Standort des Benutzers und hat Abhängigkeiten zum effektiven Zielsystem, das heißt, er bekommt vom Phone oder vom Tablet entsprechend GPS-Daten und wandelt diese um und somit haben wir einen Service, der uns sagt, wo unser Kunde ist und da können wir verschiedene Items anzeigen. Jetzt, wie haben wir das gemacht? Wir haben Abhängigkeit zu der Zielplattform, das heißt, Unit-Testing oder Integration-Tests, die laufen immer im Kontext von einem Ziel. Das heißt, ich habe entsprechend dedizierte Testprojekte, die für Windows Phone oder für Store-Apps gelten, die mir auch das Umsystem simulieren können. Entsprechend, was haben wir gemacht? Dasselbe Pattern wie bei Universal Apps. Wir haben alles dupliziert. Das heißt, wir haben ein Projekt für Tests für Store-Apps. Wir haben ein Projekt für die Phone-Tests. Das heißt, wir haben hier wirklich einen Emulator zur Verfügung. Und was wir schlussendlich machen, wir lagern unseren Testcode, da wir diesen nicht duplizieren möchten, ebenfalls als Shared Code aus. Heißt also so viel wie, wir definieren unseren Testcode einmal. Hier haben wir unseren Testcode drin. Und zum Kompilierungszeitpunkt nehmen wir das File, stellen das an beide Orte von unserem Integrationstest und die Integrationstests haben entsprechend wieder das Ziel-Environment, die wir dann mit dem Emulator befüttern können und entsprechend Test-GPS-Daten zurückgeben können, um das Ganze zu testen. Sie sehen also, ohne zu tief ins Detail zu gehen, es bedingt Architektur, es bedingt entsprechend ein gutes Setup und mit zwei, drei Kniffs mit Visual Studio, mit Shared Code, bringen wir also auch den Testcode so hin, dass wir ihn genau einmal schreiben und von verschiedenen Zielsystemen wiederverwenden können. So, ich denke, Nico, jetzt wollen wir noch sehen, wie es mit dem UI weitergeht, oder?
Yep.
Ich switch mal kurz um.
Halt, können wir deinen Folien setzen?
Ah, selbstverständlich.
So, jetzt verlassen wir ein bisschen die Code-Ebene und werden ein bisschen grafischer, so mein persönlicher Lieblingsbereich. Das ist nämlich letztendlich das Thema Unit-Testing. Unit-Testing, sondern UI-Testing. Und sozusagen einfach, ja, aufgrund meiner Visual, doch Nähe zu Visual Studio, ist letztendlich so Coded UI persönlich mein Favorit. Was ist Coded UI? Ist von Microsoft, so ähnlich wie der Markus gerade auch vorgestellt hat, vom Unit-Testen ist es quasi von Microsoft ein Framework für UI-Tests. Und es ist letztendlich nicht ein Framework speziell jetzt für eine Oberflächentechnologie, bedeutet, ist es nicht speziell für WPF oder für Web, sondern es ist als Plattform, es soll quasi einheitlich zur Verfügung stehen über ein diverses Set an UI-Technologien. Das heißt sozusagen von der klassischen Web-Applikation über WPF, WinForms bis jetzt das, was wir heute in der Session haben, Tablet und auch Windows-Phone-Apps. Es unterstützt weitestgehend die meisten Windows-UI-Technologien. Wir kommen gleich nochmal in eine Slide dazu, was genau unterstützt wird. Und ja, letztendlich das Ziel ist, das werden wir dann noch heute in meiner Demo sehen, die API zwischen auch den verschiedenen Plattformen ist ziemlich gleich oder, sagen wir mal, relativ ähnlich. Und das sorgt natürlich dafür, wenn ich Coded UI quasi einmal verstanden habe, kann ich das adäquat für die verschiedenen Technologien adaptieren. Das heißt, habe ich das für Web schon gemacht, ist der Schritt zu Tablets oder Phone-Apps recht überschaubar. Es gibt ein paar Sachen, die ticken anders, aber so das Grundsätzliche ist das Gleiche. Genau, das heißt sozusagen einfach mal einen kleinen Überblick, was das generell bietet. Geht halt los vom Testen der klassischen Web-Applikation, IE8 bis 11. Auch hier einen Tipp haben wir jetzt heute nicht speziell drin, weil wir über SAML-Apps reden. Wenn man jetzt Windows oder ja, JavaScript-basierende Apps testen will, kann man auch durchaus den IE nehmen auf einem lokalen PC und mit ein paar Windows-System-Calls kann man quasi so die Auflösung auch so klein machen, dass sie sich quasi nahezu verhält wie wirklich auf dem Gerät selbst, indem man sagt, okay, es ist halt 640x480 und grenzt den Browser ein, um dann quasi auch so das Control-Rendering etc. Zu sehen. Ansonsten ja, WinForms, WPF eigentlich rauf runter. Problem da im Wesentlichen die Third-Party-Controls. Da, kleiner Tipp, einfach letzte Version mal gucken und die Changelogs, da hat sich im letzten Jahr einiges getan. Dann heute sozusagen unser Thema Windows 8.1 Store-Apps und Tablet-Apps. Bedeutet, alles, was sozusagen Sammel-Based-Apps ist, kann ich mit dem Ansatz, was ich euch heute zeige, quasi direkt testen. Werden wir auch gleich in mehreren Live-Demos sehen und auch quasi mal was zeigen, was so meines Wissens noch nicht gezeigt wurde. Kommen wir aber gleich dazu. Ansonsten, ja, Chrome, Firefox, Silverlight auch, geht auch 4.5, ja, und sage ich mal, alle anderen Sachen, wie jetzt irgendwie Flash, Java und andere Movie-Plattformen, durchaus andere Produkte dafür. Und ja, C++, SharePoint, das geht auch alles damit, wenn man das mag. Genau, ansonsten, ja, was steckt so technisch dahinter? Letztendlich, das, was der Marc schon am Anfang angekündigt hatte mit dem Microsoft Test Manager, als auch das Visual Studio, was wir jetzt sehen, die scheren intern ein und dasselbe Framework. Unterschied ist lediglich, im Studio generieren wir C-Sharp-Code und können wesentlich mehr Kontrolle über das aufnehmen, wie bestimmte Controls gefunden werden und auch ja, wie der Code hinterher aussieht. Das heißt, wir können, haben wesentlich mehr Optionen, auch auf den ganzen Workflow einzugreifen, der in einem Test stattfindet. Aber intern letztendlich teilt sich das Ganze die gleiche Recorder-Engine. Das ist quasi den Teil, den ich in der ersten Demo auch zeige, wo wir einfach sagen, okay, meine App, welche Controls sind drin, welche IDs haben die etc. Der Teil, der sozusagen da dann durch den Wizard versteckt ist, das ist quasi die Recorder-Engine, die sorgt dann dafür, ja, sozusagen sucht mir einfach Kriterien, wie ich die Controls wiederfinden kann. Und da steckt da noch ein bisschen mehr Magic drin, das ist vor allem für die Windows-Plattform relevant, der filtert und aggregiert auch teilweise Aktionen. Beispiel, ich auf dem Windows-Icon drücke ich drauf, starten und es wird nicht der Icon-Klick aufgezeichnet, sondern der direkte Programmstart, solche Sachen. Oder unnötige Mausaktionen, die rausgefiltert werden, wenn ihr die Maus bewegt und solche Sachen. Das ist quasi so der Teil, der das macht. Und was wir dann heute sehr exzessiv nutzen werden, indem wir nämlich sogenannte UI-Objects bauen, ist die Playback-Engine. Mit der API, das meint hier einfach eine Coded UI API, das heißt, ich kann die komplett anprogrammieren. Das ist eine .NET API und damit kann ich im Studio mit C-Sharp oder VB oder irgendeiner anderen Sprache, die ich mag, wo es einen .NET Compiler für gibt, kann ich damit entsprechend meine Tests schreiben. Genau, Property Provider hier, das ist einfach nur die Studio-Aufbereitung von bestimmten Kontrolleigenschaften. Genau, und darunter letztendlich, das ist dann sozusagen, wo die ganze technische Magie passiert, das ist die Technology Abstraction Layer. Da liefert Microsoft einfach verschiedene Plugins mit für den Webbereich. Das heißt, es gibt Plugins, die im IE laufen oder halt für Chrome, Firefox zum Beispiel ist ein Selenium-Plugin. Heute für den Phone-Anteil, was dann heute auch noch, das wir auch noch zeigen euch, gibt es dann einfach ein spezielles Plugin, das auch mit einem Phone interagieren kann, beziehungsweise auch mit meiner Store-App, mit der Kachel selbst. Da gibt es einfach Plugins, die sozusagen Low-Level darunter hängen. Ja, genau, und dann noch entsprechende Rich-Client-Plugins für entsprechende WPF- und WinForms-Applikationen. Tipp hierfür, weil das sorgt ab und zu mal wirklich für Verwirrung oder macht letztendlich relativ viele Probleme initial, ist, wenn halt Applikationen nicht optimiert sind, das gilt sowohl für die klassische Windows-Welt als auch für die Tablet- und Windows-Phone-App-Welt, man muss bestimmte Eigenschaften Low-Level setzen. Hier letztendlich ist das Stichwort UIA, User Interface Automation. Da gibt es zwei Eigenschaften, die man setzen muss. Das sind sogenannten Automation ID und Name in sozusagen für die Attached Property, die genannt wird Automation Properties. Das kann man quasi im SAML anfügen. Automation Properties Punkt Automation ID, Automation Properties Punkt Name. Das muss man bei den Controls setzen. Das habe ich heute jetzt bei der App schon gemacht. Das machen wir heute nicht nochmal explizit. Und wenn man das setzt, hat man einfach vorhersehbare Control-IDs intern. Das hat erstmal mit der Darstellung, was der Nutzer sieht, gar nichts zu tun. Das ist einfach eine reine Low-Level-Geschichte. Liegt einfach daran, wenn quasi schon die Art, wie das angesteuert wird, wenn das nicht optimiert ist, dann hat natürlich das Coded UI-Framework, was on top sitzt, hat natürlich fast keine Chance, so ein Control zu finden oder nur sehr schlecht. Und das ist quasi für euch schlecht, weil ihr spendiert eine Menge Aufwand, einen Test zu schreiben. Ja, der einfach hochgradig instabil ist. Ihr seid immer nur auch noch am Nachjustieren, das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern ihr wollt ja auch beim UI-Testen möglichst wenig Aufwand investieren, um einen stabilen Test einfach zu haben, der möglichst lange läuft. Und quasi so, dass wenn man das ins Extreme treibt, das habe ich heute für die Demo mal gemacht, dann kann ich wirklich exakt den gleichen Test nehmen und kann ihn auf dem Phone laufen lassen, als auch auf dem Tablet. Das sehen wir heute auch noch live. Ich habe das mal komplett fertig gemacht, wirklich der gleiche Test-Framework, bis auf 3-Zeilen-Code oder so, die ich geändert habe. Aber ansonsten ist es ein Testcode, den ich mal vor... Ich glaube, den haben wir mal vor einem Jahr oder so knapp geschrieben. Ja? Den habe ich wirklich jetzt genommen, 1:1, habe ihn auf dem Phone laufen lassen. Genau, und wenn irgendwas, wenn ihr noch irgendwas ganz Exotisches habt, immer noch die Chance, auch ein eigenes Plugin quasi zu bauen. Genau. Gibt letztendlich so für Quality UI drei Arten, wie wir so einen Test erstellen können. Wir werden heute mal alle ein bisschen streifen, beziehungsweise eigentlich eins und drei. Das heißt, initial, um einfach einen kleinen Einstieg zu finden, werden wir mal den Recorder benutzen, um uns eine sogenannte UI-Map zu erzeugen. Eine UI-Map ist einfach eine XML-File und eine C-Sharp-Klasse, die quasi eure Controls auf der UI beschreibt, wie die zu finden sind. Und die kann ich dann benutzen, um Interaktionen mit der Oberfläche zu machen. Ich vergleiche es immer gern damit, das ist ein Spiegelbild eurer UI. Weil das basiert ja intern letztendlich auf einem Unit-Test-Framework, aber eine UI selbst, die kann ich ja nicht direkt instanzieren in meinem Test. Also brauche ich einen Stellvertreter dafür und der Stellvertreter ist für mich meine UI-Map. Wie gesagt, initial, weil es einfach das Studio natürlich so dem Nutzer suggeriert, ist das quasi so der Standardansatz. Persönlich habe ich so ein bisschen faden Beigeschmack davon, weil Generator ist eine ganz nette Geschichte, aber der Code, der da entsteht, der, sage ich mal, ja, ist halt schon recht viel. Selbst für einen simplen Test kommt man mal locker flockig auf ein paar tausend Zeilen Code und XML-Code. Und wenn man das versucht zu merchen, macht keine Freude. Plus auch so kleine Nachteile wie, wenn ich mit mehr als einer Person an dem Testcode arbeite, versucht mal XML zu merchen, ist mit keiner Versionskontrolle eine Freude, vor allem wenn wir uns mehreren tausend Zeilen XML-Code dann haben an der Stelle. Also so gesehen für den Einstieg ganz nett oder um mal ein bisschen zu schummeln, das machen wir heute in der Demo auch, dafür kann man das nehmen. Tipp dafür, ich habe parallel immer entsprechendes Dummy-Testprojekt, wo ich mir einfach Sachen auch mal rauskopiere aus dem generierten C-Sharp-Code. Und sozusagen, das Ganze kann man dann noch weiter treiben, indem ich mit dem Studio, auch mit Add New Item, durchaus mehrere UI-Maps machen kann. Dann löse ich zumindest mal das Problem auf, dass ich mit mehr als einer Person dran arbeiten kann und kann bis zu einem gewissen Grad auch das Merge-Problem reduzieren. Und sage ich mal, die Königsdisziplin dann an der Stelle ist, das Ganze händisch zu schreiben. Das habe ich heute zum Großteil vorbereitet. Wir werden nur ein paar einzelne Sachen uns mal anschauen daraus, um einfach so ein Gefühl zu bekommen, wie sieht das aus, wenn ich das mit einem richtigen Projekt mache. Und um euch da quasi auch Begeisterung für zu wecken, dass es kein Hexenwerk ist und dass man damit wirklich wesentlich mehr Spaß haben kann. Genau, soweit zur Theorie, weil ich will nämlich eigentlich die Zeit nutzen für die Demo. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir starten mal an der Stelle, würde ich vorschlagen, wie liegen wir zeitlich? Wir haben noch 25 Minuten.
25 Minuten,
ja. Gut, passt. Sieht man das? Wunderbar. Genau, das heißt sozusagen einfach mal als kleinen Einstieg, die App ist hier letztendlich auch wieder ausgerollt, die der Marc schon gezeigt hatte. Also ich habe es einmal als Phone und einmal als klassische SAML-App da. Jetzt mal hier in dem Fall mal die Tablet-Variante. Das ist quasi bei mir, wenn man mal guckt, ist hier so eine hübsche Kachel. Und die will ich jetzt gerne testen. Gehen wir mal zurück. Die App mache ich mal zu. So, und sozusagen als kleinen Einstieg legen wir uns mal ein Testprojekt an. Ja, vielleicht hier mal den Debugger auch mal ausmachen. Wollte nur einfach sicherstellen, dass die App bei mir läuft. Leg mal ein neues Testprojekt an. Und hier kleiner Trick, nicht verwirrt sein, habe nämlich das erste Mal auch ziemlich lange gesucht. Das Coded UI Testprojekt findet sich nicht unter Test, sondern unter Store Apps. Das ist quasi, da werden andere Libraries verlinkt als bei WPF und bei WinForms. Und dort gibt es hier unten ein Projekt für Coded UI Test Project, also eins für Windows Phone und eins für im Prinzip die Store Apps auf dem Tablet. Zum Einstieg fangen wir einfach mal an mit der Tablet-Variante. Name lasse ich jetzt mal so, bei mir würde ich es normal noch umbenennen mit test.ui.target-Typ. Und das Erste, was quasi aufgeht, ist, wenn ich den Wizard benutze oder das Projekt anlege, kann ich jetzt sagen, okay, ich will jetzt quasi eine UI-Map erzeugen oder ich kann die halt manuell erzeugen. Jetzt, um ein paar Sachen auch zu zeigen, nehme ich mal bewusst den Recorder, also die erste Option, UI-Map editieren und Assertions hinzufügen. Sagen wir okay. Dann wechselt er auch gleich in das Startmenü. Und sozusagen der erste Trick, den wir brauchen, um die Kachel quasi ansteuern zu können, ist, wir brauchen eine sogenannte Automation-ID, um das quasi zu starten. Es gibt nicht wie bei einer Windows-Applikation so ein Application an der Test.Launch, sondern dafür gibt es für die Kachel gibt's eine spezielle Variante. Das heißt, wir nehmen hier einfach dieses Fadenkreuz, ziehen das auf die Kachel drauf. Na. Dann mache ich das mal ein bisschen größer. Und was ich jetzt hier brauche, ist die sogenannte Automation ID. Trick hier einfach mit Steuerung C, Copy Value to Clipboard. Dann haben wir schon alles, was wir brauchen. Nummer 1. Das Starten der App muss ich gleich noch händisch programmieren. Das kann der Wizard quasi oder der, ja, der Recorder nicht aufnehmen. So, dann mache ich mal hier das Ganze zu. Und jetzt will ich, was ich machen will, ist vielleicht hier oben mal auf Accessoires klicken. Na. Right. Gehen mal ein Stückchen weiter nach rechts. So, das Ganze mal ein bisschen in den sichtbaren Bereich holen. So, klicken wir mal hier drauf. Und was ich jetzt mache, ist, für die einzelnen Teile generiere ich Code. Kann das quasi hier aufklappen, den Baum, den UI-Control-Baum. Und da muss man ja einfach sagen, add control to UI-Control-Map. So, und dann müssen wir mal kurz hier ein bisschen durchschalten, weil ich brauche nämlich ein Element drunter. Das will ich nicht. Ist manchmal ein bisschen tricky, wenn er nicht sofort durchschaltet. Da muss man nämlich einfach hier den Baum einmal durchnavigieren. Genau. Habe jetzt quasi einfach den Pfeil mal nach unten gedrückt, damit ich genau oben dieses, ich will dieses Label einfach andrücken. Generiere mir dafür wieder Code und sage jetzt hier einfach mal Generate Code. Er fragt mich jetzt hier keinen Namen, das geht bei der Tablet- und Phone-App nicht. Generate. Sieht man, jetzt passiert viel im Studio und er geht wieder zurück. So, und dann gehen wir wieder hier zurück. Klicken jetzt mal in Accessoires rein und da würde ich sagen, klicken wir irgendwie mal Bike Stands. Nehmen wir das hier hoch, so, einmal wieder. Dann sagen wir wieder add to control map. Dann wieder einmal eins tiefer navigieren und wir wollen den Button hier drücken. Dann sagen wir mal wieder generate. So, wieder in die App rein. Bike Stance, genau. So, dann sind wir jetzt hier drin. Und jetzt will ich noch eins machen, irgendwie Shopping Cart mal hinzufügen. Das heißt, hier machen wir mal irgendwie Add to Cart. Einmal hier rein wieder. Ein bisschen durchnavigieren. Das kann mal, wenn die UI, wenn die relativ tief strukturiert ist, kann das mal durchaus ein bisschen tauern. So, okay, Add to Cart, das ist genau das, was ich gesucht habe. Dann fügen wir das auch mal wieder hinzu. Und sagen mal gleich Generate Code. Was übrigens hier auch auffällt, ist, gerade für den nächsten Schritt, fürs händisch Programmieren, rechts, das kann man natürlich auch, wenn ich so ein Dummy-Projekt habe, sehe ich ja hier die Automation-ID schon angezeigt, in dem Fall Add to Cart-Button. Das kann man einfach auch nehmen, um sich quasi die IDs zu merken, weil die brauchen wir dann später einfach fürs händische Programmieren. Das heißt, was ich mal mache, wie gesagt, einfach ein Testprojekt parallel zu legen, Dummy-Projekt, zieh drauf und kopiere mir hier die Werte raus. So braucht er quasi nicht im Try-and-Error-Verfahren zu arbeiten, sondern könnt es einfach per Copy-Paste übernehmen. Okay, soweit passt das Ganze. Nochmal ein bisschen Code generieren und das passt so. Gehen wir nochmal kurz zurück, dann geht es wieder ins Windows rein. Na, einmal so. Gut, jetzt haben wir eine UI-Map, die hat er jetzt erzeugt. Sieht man jetzt hier irgendwie im Studio. In der UI-Test steckt eine Menge XML drin und in der Designer-CS haben wir jetzt mal 318 Zeilen Code generiert mit irgendwelchen Definitionen, hier in dem Fall Sammelbutton und diversen Suchkriterien hier oben, Automation-ID etc. Und jetzt wollen wir daraus mal einen Test bauen. Das heißt, bei Tablets oder auch bei Phone-Apps gibt es ja typischerweise nicht den Mausklick, sondern ich gehe davon aus, dass benutzt jemand halt seinen Finger, um eine entsprechende Wischgesten etc. zu tun, also Touchgesten. Dafür gibt es bei Coded UI auch eine spezielle Klasse, die mit dem Visual Studio 2013 mitkommt. Die funktioniert nur bei Store-Apps und Phone-Apps. Das ist nämlich die Gesture-Klasse. Und die hat, wenn man mal drauf guckt, einfach verschiedene Gesten. Von das, was ich jetzt nehme, Tap, bis Turn, Press and Hold, also festhalten, Auch das, was man so von Apps kennt, die zum Beispiel Karten haben, wo ich das Ganze drehen kann, das kann ich auch machen mit Turn, kann das auch größer ziehen, verschieben. Die verschiedenen Gesten habe ich zur Verfügung oder einfach weiter wischen. Das habe ich auch mal in die App mal bewusst reingebaut, wo ich einfach sage, ich navigiere per Wischgeste immer so 200 Pixel. Also wie gesagt, hat da verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Tastatur und Maus würden natürlich genauso gehen. Maus.click, Keyboard.punkt, Send-Keys etc. Aber hier bietet es sich natürlich an, den Tab zu nehmen. Das heißt, hier sozusagen sagen wir, tippe mal an, UI-Map. So, da müssen wir mal gucken. Das ist das UI AdventureWorks Shopper-Window. Dort müsste das sein, hier das erste. Bike Stance Group, das Accessoires war das erste, genau. Und dort wollen wir den Accessoires-Button drücken. Ja, die Namen hier können ein bisschen gewohnheitsbedürftig sein, da muss man ein bisschen aufpassen. Das hängt ein bisschen davon ab, auch wie die internen IDs sind und der Code-Generator, ja, der baut schon recht lange Namen dort an der Stelle zusammen. Deswegen beim händisch Programmieren sieht das schon wesentlich eleganter noch aus. Okay, das heißt, wir haben hier den ersten Button oben gedrückt. Dann machen wir das Ganze, ich glaube, Bike Stance war das zweite. Das passt auch. So, und dann zu guter Letzt hat man, glaube ich, noch diesen Add to Cart. Machen wir das auch mal. Tab. UI-Map. Das müsste jetzt die Details gewesen sein. Das will man nicht ohne Codevervollständigung tippen. Genau, würde man jetzt prinzipiell das, was ich jetzt gerade aufgenommen habe, einfach die Accessoires anklicken, Fahrradständer auswählen und dann irgendwie nochmal Add to Shopping Cart. Und zu guter Letzt, das würde jetzt natürlich noch nicht funktionieren, weil bis jetzt habe ich noch nicht die App gestartet. Wie mache ich das Ganze? Ich habe ja gesagt, diese schöne, mysteriöse Automation-ID, die brauchen wir noch. Und dafür gibt es nämlich eine schöne kleine Klasse, die nennt sich SamuelWindow.Launch. Und die nimmt als Parameter, weil bei, wie gesagt, Store-Apps gibt es ja keine, right? Da habe ich mich jetzt gerade selbst geärgert. Dann machen wir da mal Folgendes. Schummeltrick. Anklicken, editieren. Draufziehen. Das ist, wenn man natürlich versucht, Zeilen Code zu kopieren, das ist natürlich meine Automation-ID auch weg. Machen wir einfach Copy Value. Ist eine gute Gelegenheit, das Ganze zu tun. So. Dann machen wir den Ganzen hier mal zu. Und packen das Ganze hier rein. Und schon sehen wir, schon haben wir unsere Automation-ID. Und wenn jetzt alles gut läuft, übersetzen wir das Ganze mal. Sollte das jetzt innerhalb von wenigen Sekunden da sein, dann grenzen wir mal ein bisschen die Anzahl der Tests mal ein. Da haben wir unseren Coded UI-Test, sagen nochmal Run Selected Tests. Und wenn alles gut läuft, sollte jetzt einmal durchklicken. So, okay. Klick, klick. Na gut, da fehlt wahrscheinlich ein Schritt noch. Müssen wir nochmal gucken, das ist wahrscheinlich das Detailelement, ist da noch nicht drin. Die Reihenfolge hat aber schon gestimmt, oder? Also hast du das Element kein Code generiert. Gutes Stichwort. Ja, das war so ein bisschen der Nachteil von dem Code-Generator. So, dann machen wir da einfach mal das. Machen wir einfach so. Würde man nämlich auch machen, wenn ich das Ganze jetzt erweitern würde. Nehmen wir einfach mal das. Ziehen wir mal hier drauf. So, klicken wir nochmal Code generieren und gehen mal zurück. So, das müsste der hier sein. So, dann müsste das eigentlich passen. Hier muss man natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, hier ist jetzt wenig Fallback-Logik drin, deswegen muss man immer die App, die starten, die bleiben so in dem letzten View. Deswegen, wenn ich das händisch geschrieben habe, dann geht das auch wesentlich, sorge ich auch dafür, dass es zurückspringt. So, das müsste jetzt aber gepasst haben, oder? Ja, okay, das war wahrscheinlich, weil ich reingeklickt habe. Das sollte man nicht machen auf einem Entwickler-PC. Ja, tipptopp. Jetzt kriegt er noch eine Add to Card. Also passt an der Stelle. So. Ah, da stimmt noch was nicht ganz. Ah, das kann jetzt sein, dass noch irgendeine Hierarchieebene an der Stelle fehlt. Das werden wir jetzt aber an der Stelle nicht fixen, weil das würde jetzt einfach schlichtweg zu weit führen. Aber man hat gesehen, ich komme relativ weit damit. Aber es gibt einfach eine Stelle, wie jetzt bei dem Button. Da ist einfach dann irgendwann ein Limit erreicht. Und wie kann man das Ganze jetzt gleich weitertreiben? Machen wir gleich nochmal mit einer händischen UI-Map. Da habe ich dann das Problem schlichtweg nicht mehr. Bevor wir aber da reingehen, würde ich gerne einfach nochmal das Gleiche zeigen, einfach euch ein Gefühl zu geben, wie das Ganze mit einer Phone-App aussieht. Hier sozusagen findet das ganze Ansatz relativ ähnlich statt. Ich werde jetzt hier nicht einen kompletten Test durchgehen, aber einfach mal zeigen, wie es prinzipiell funktioniert. New Project. Und jetzt nehme ich hier natürlich das Windows Phone. Im Prinzip gleicher Generator, sagt UI-Map editieren. Und der Unterschied letztendlich ist zum Schluss, dass ich hier einfach im Emulator das Ganze aufgeht. Das heißt hier, muss mal kurz ein bisschen runterscrollen. Wenn ich die Automation-ID suche, klicke ich hier drauf, einfach auch wieder auf die Kachel im Suchmenü. Na, der ist heute schüchtern. Er hängt. Mal kurz dem Emulator zu.
Jetzt wird's übel, ne?
Jetzt wird's übel. Das
war wollen wir sonst kurz überspringen?
Ansonsten, wir probieren es einfach mal, wir kriegen das noch hin. Das ist kein Thema. Er hat mir jetzt abgewürgt. Dann machen wir doch einfach das Ganze nochmal, Coded UI-Test. So, dann nochmal kurz, 1, 2, 3. Halt. Einmal das Ganze als Startprojekt rein. Gucken, richtiges ausgewählt, ja. Muss man ein bisschen darauf achten, dass man auch das richtige Startprojekt auswählt. Das haben wir nämlich gestern bei der Vorbereitung auch gemerkt, haben wir nämlich auch versehen mehrere Startprojekte drin und dann sind bestimmte Buttons nicht aufgetaucht. Starten einfach nochmal kurz hoch und dann sehen wir das auch gleich. Okay, so tipptopp, das passt soweit. Dann stoppe ich hier nochmal. Okay, da ist er. Wunderbar, machen wir nochmal Stopp. Und dann gehen wir nochmal in unseren Phone rein. Na. So, jetzt sieht es schon besser aus. So, zweiter Anlauf. Ha, jetzt klappt es doch wunderbar. Und da sieht man letztendlich, also die Aufnahme selbst mache ich dann auf dem gleichen Weg wie eben für die Tablet-App, mache ich im Emulator. Und jetzt bekomme ich hier genauso gut auch für die Kachel eine Automation-ID und ich kann die Applikation auch mit SAML-Window.Launch starten. So, was ist jetzt quasi das nächste Level, wenn ich das jetzt so habe? Wie gesagt, Code generieren würde ich mich jetzt auch wieder durchklicken. Exakt der gleiche Weg wie in der Tablet-App. Was kann ich jetzt noch mehr machen, wenn ich das Ganze händisch schreibe? Dazu mache ich das Ganze jetzt nämlich mal zu und zeige euch nämlich mal den Endausbau von dem Ganzen. So, das heißt, was ich gemacht habe, ist, da ja diese Coded UI-Tests intern, wie gesagt, auch nur C-Sharp-Code sind, habe ich mir zwei Projekte angelegt. Im gleichen Ansatz, wie das der Mark gemacht hat, jetzt muss ich nochmal gucken, wo die schieren Anzahlen hier gerade abgeblieben sind. Ah, da UI, haben wir den.
UI Phone, UI Windows.
Genau, da haben wir ihn doch, wunderbar. Und was ich jetzt gemacht habe, ist einfach Tests mal händisch zu schreiben. Wir haben gerade gesehen, das waren schon recht lange Property Names etc. Wie kriege ich das Ganze eleganter hin? Kriegt man hin, und zwar indem ich die Sachen selber schreibe. Und das sieht man hier, ich habe jetzt mal einen einfachen Test gemacht, den finden wir exakt in der Store-App-Welt genauso. Was er jetzt macht, ist, ich habe so einen Testrunner und da drin sind einfach mehrere C-Sharp-Klassen. Das ist jetzt hier versteckt hinter diesen Common, Mainview, Bikesview, Roadbikes, Product Details und dann nochmal irgendwie das Ganze schließen. Das heißt, starten, stoppen ist intern exakt der gleiche Code. Und oben natürlich auch wieder die App-ID. Und um das besser von außen parametrisierbar zu machen, habe ich das Ganze in den Testrunner reingetan. Das ist eine statische Klasse, die sorgt einfach dafür, dass die Objekte instanziert werden. Mehr ist es nicht. Und ja, dann noch einfach noch mal ein paar Parameter, wie jetzt der Produktname. Und da gehen wir mal kurz rein in den Code. Und wenn man guckt, hier in dem Projekt selbst, ist wie beim Mark im Unit-Test, ist nichts drin. Es ist nur diese C-Sharp-Klasse. Das heißt, was ich auch gemacht habe, ist daraus einen sogenannten, ich nenne ihn so liebevoll, Universal Coded UI-Test draus zu machen. Sieht man, ich habe nämlich auch Test.UI-Shared referenziert. Das heißt, die Coded UI-Objektmodelle für Tablets, also für Phone, sind wirklich, zumindest auf der Definitionsebene, gleich. Und ich habe genau drei Zeilen Code geändert. Wir gehen jetzt mal in das Projekt hinein, bevor wir zur Ausführung kommen. Nochmal kurz einfach, bevor wir dahin gehen, Ausflug in die Store-App. Also da ist, wenn man mal guckt, ist eigentlich, wenn man es wirklich gucken würde, ist genau das Gleiche. Und jetzt der interessante Teil, wie kann ich das Ganze händisch programmieren? Dazu gibt es bei mir einfach so eine, mal kurz gucken, ja, hab's richtige auf, gibt es einfach eine generische Klasse, heißt bei mir UI Object Base. Da sind drei Suchkriterien oder sind drei Methoden beschrieben, wie ich die Controls finde. Das ist, wie man oben sieht, einfach, ich baue eine Instanz SAML-Control, einen Container, das ist mein Kontext jeweils. Für eine Crit ist der Kontext zum Beispiel das Fenster außen drumherum, die Kachel. Und darin beschreibe ich mit Suchkriterien, Search Properties, wie das Control zu finden ist. Ich benutze hier in den Methoden immer Name und Automation ID. Und daneben ist nochmal eine zweite Variante implementiert, die Teile vom Produktnamen sucht. Das brauche ich einfach für die Shop-App, weil die Namen relativ oft die variieren relativ oft. Und ich suche nur Teilstrings. Und dann gebe ich das Ganze zurück. Das ist alles, was ich brauche. Die drei Zeilen Code von der ersten Methode hier, Find Control by Name, mehr brauche ich nicht, um ein Control zu finden. Und das ist bei mir jetzt exakt der gleiche Algorithmus für Tablets als auch für Phones. Das Ganze treibt man jetzt weiter und packt das in mehrere UI-Maps hinein. Habe ich jetzt mal hier beispielsweise exemplarisch das Ganze für meine Common UI-Map. Da steckt bei mir sowas drin wie Start, Stopp und Navigation. Und dann sieht man, ich habe mal den Applikationsstart. Das ist das, was wir mit der Generator-Demo schon gemacht haben. Ist einfach window.zame-window.launch, ID rein, Sache erledigt. Und unten das Ganze nochmal weitergetrieben quasi. Ich hab ja diesen Zustand, das Problem, dass ich teilweise nicht weiß, in welchem Zustand gerade die App ist und ich will zurück navigieren. Und dafür habe ich hier jetzt mal so eine Methode implementiert, die einfach den Algorithmus nutzt, um quasi zurück zu navigieren. Und das liest man quasi so, dass ich sage, das liest man so, also ich suche einen Backbutton und der Backbutton wird im Fenster gefunden. Und darin suche ich ein Element, was einfach Backbutton heißt, suche ein Element mit Find Matching Controls und wenn das Element immer noch dargestellt wird, das ist quasi alle Views, die nicht auf dem Hauptscreen sind, dann klick den so lange, bis du quasi kein Element mehr findest. Und das Gleiche, wie gesagt, geht hier wirklich weiter mit allen anderen Objekten auch. Springen wir mal in den Test zurück.
Du Nico, wollen wir nachher nicht kurz noch zeigen, wie wir es aufs physikalische Gerät bringen, weil die Session ist schon fast zu Ende. Wir haben noch 3 Minuten. Willst du nicht mal deinen Test kurz laufen lassen und dann switchen wir rüber zum physikalischen Gerät, weil ich möchte ja schlussendlich nicht nur dem Emulator vertrauen, sondern auch dem Gerät.
Okay, dann an der Stelle, wie gesagt, an der Prinzip hier ist immer wieder das gleiche, also ich nehme dieses Find Matching Controls, mache Gesture.tab, das ist da alles drin verbaut. So, und jetzt suchen wir uns mal den Smoke App hier. Jetzt muss ich gucken, dass ich auch den richtigen ausgewählt habe. Yep. Lassen das Ganze mal laufen. Geht das Ganze auf, er startet die Kachel, klickt jetzt, ich glaube Bikes oder so hat implementiert, klickt Road Bikes. Wählt ein Element aus, klickt Add, das läuft jetzt im Emulator, drückt nochmal Add unten und dann ist quasi der Test durch. Genau, Test ist zu Ende. So, und jetzt kann ich letztendlich den gleichen Test nehmen. Muss ich mal gucken, das war irgendwie der Add. Add Item Test, schalten wir mal um den Typ und zwar Set Startup Project. So, mal kurz gucken. Store Apps, da haben wir. Das ist immer das Problem, wenn man so viele Tests hat, muss man sich natürlich auch den richtigen Namen nehmen. So, und dann lassen wir das Ganze hier nochmal laufen. Das war im Prinzip eben der gleiche Test für Phone. Den machen wir jetzt mal für Tablet und dann geht jetzt gleich auch die Kachel auf. Das Ganze quasi in groß. Man sieht, der klickt zurück. Ich habe da auch Fallback-Logik quasi gemacht. Das war dieses Go-Back-Button. Und der korrigiert mir das Ganze und der macht jetzt in dem Augenblick, wie ich Tab verwendet habe, nimmt er hier Flick und zieht quasi immer 200 Pixel weiter, solange bis das Element im sichtbaren Bereich ist. Dazu prüfe ich quasi Properties ab, ob jetzt das genau in der Mitte ist. Genau, klickt, Sache erledigt, ja. Und dann wäre quasi mal noch die Stelle, wo der Marc mal zeigt, dass man damit auch richtig coole Dinge auf einer Hardware tun kann.
Noch ganz kurz, was wir vergessen haben zu sagen, unser fancy Code mit Share Code, wenn man es nicht gleich aus dem Visual Studio herausfindet, diese Projekttypen, es gibt eine ganz tolle Extension, Shared Project Reference Manager. Da kann ich nach Belieben diese Shared Code Projects einfügen, referenzieren und so weiter. Also nicht verzweifeln, wenn es nicht von Anfang an klappt, Extension laden, dann habe ich den Projekttyp in Visual Studio. Was ich ganz kurz zeigen möchte, Emulatoren sind ja nett, aber wir brauchen auch Devices, wenn wir schlussendlich testen wollen, wie es beim Endkunden läuft, weil der arbeitet ja nicht mit dem Emulator, der arbeitet mit dem Gerät. Was brauche ich dazu? Ich brauche das Device, ich brauche ein USB-Kabel und ich muss das Ganze aktivieren, relativ einfach über Visual Studio, Gerät einpluggen über USB, dann auf Windows 8.1 Developer Unlock und somit ist mein Gerät als Developer-Gerät unlocked. Und dann kann ich das auch verwenden. Was ich jetzt machen möchte, ist das Gerät über USB mit dem Test speisen und diesen Code-UI-Test, den Nico programmiert hat, entsprechend einfach auf dem Zielsystem ausführen. Was benötige ich dazu? Ich brauche entsprechend ein Run-Setting, das mir sagt, lauf auf dem Device. Und ich führe jetzt diesen Testrunner mit diesem Setting aus, dass eben dieser Test in der DLL auf dem Zielsystem entsprechend laufen gelassen werden soll. Was habe ich gemacht in Visual Studio? Ganz kurz, dann wird Nico zeigen, was wir machen. Ich habe mein Device Run Setting, wo ich wirklich sage, gehe auf mein physikalisch angeschlossenes Device. Und ich habe mir hier kurz einen Command Prompt zusammengestellt, der nichts anderes macht, als den Testrunner zu starten, mein Settings-File nimmt und schlussendlich den Test ausführt, um mir die Testresultate als TRX-File wieder lokal auf die Platte legt. So, dann ich wäre quasi soweit, ich stelle kurz um, damit wir noch den Proof of Concept.
Also, wir machen das jetzt so ein bisschen wie hier bei 1, 2 oder 3. Ich bin heute das Kamerakind. Einen roten Rahmen kriege ich jetzt leider nicht hin, aber
ja. Gut, gib die Mühe, zeig das Phone und ich werde jetzt den Test starten. Was passiert? Über USB wird jetzt der Test gespiesen. Nichts anderes eigentlich als im Emulator. Wir sehen, die Applikation startet jetzt auf und wie von Geisterhand wird durchgeklickt mit dem Coded UI-Test und das ist schlussendlich. War ich nicht am Anfang, Nico?
Nee.
So. Jetzt hat er ihn gefunden. Da war die Logik nicht dran. Aber das war einfach das, was wir zeigen wollten. Das heißt, diesen Testcode, den schreiben wir einmal für Tablet und Phone. Ich teste zuerst mal mit dem Emulator, aber schlussendlich kann ich mir natürlich auch so eine Hardware-Testinfrastruktur zusammenlegen, wo ich lauter Devices per USB anschließe und diese dann wirklich unter Echtbedingungen durchlaufen lasse. Gut, wir sind schon fast drüber, Nico. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende mit der Session. Was wollten wir zeigen? Ich komme gleich noch zur Frage. Ganz wichtig, Unit-Testing als Fundament, hat sich nichts geändert. Das ist die Basis und entsprechend dann, wie mit Rich Client Apps, können wir auch das UI automatisieren. Gut, ja, wenn Sie noch Fragen haben, wir sind einen Moment da. In Deutschland der Nico Orschl von der AIT. Ich weiß nicht, ob Schweizer heute hier in der Session sind. Entsprechend meine Kontaktadressen ebenfalls noch von der Vortecture aus der Schweiz. In diesem Sinne, vielen Dank und wenn Fragen sind, bitte gerne.